The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli.
Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Steuerschätzung kann eigentlich niemanden überraschen. Unsere Wirtschaft entwickelt sich nur schwach. Die unterschiedlichen Projektionen der Bundesregierung oder auch des Sachverständigenrates haben das gezeigt. Auch mittelfristig sind die Wachstumsaussichten unseres Landes allenfalls bescheiden.
So klang Christian Lindner noch im Mai zu den Ergebnissen der Steuerschätzung für die nächsten Jahre. Da verkündete er eher negative Prognosen. Umso mehr erhellen heute die neuen Zahlen aus dem Finanzministerium die Stimmung. Denn immerhin flossen im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Steuereinnahmen in die deutschen Staatskassen, über 176 Milliarden Euro. 4,6%, das sind fast 8 Milliarden Euro mehr als im ersten Halbjahr 2023. Nach den globalen wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen Jahre ist das doch mal eine willkommene Abwechslung.
Dieser Staat verfügt über enorme Einnahmen. Und deshalb will ich die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die uns diese Mittel zur Verfügung stellen.
Gern geschehen. Da können wir Steuerzahler uns auf die Schulter klopfen. Aber bevor sich zu früh gefreut wird, ein Blick auf die andere Seite des Finanzspiegels zeigt, während die Steuereinnahmen zunehmen, wird auf der anderen Seite Geld von der Bundesregierung wieder direkt aus dem Fenster geworfen. Und wofür? Nun, die Antwort ist ebenso überraschend wie ernüchternd. Laut Welt wurden erst kürzlich ganze 531.000 Euro allein für den Jet-Set-Lebensstil der Bundesregierung ausgegeben. Kanzler, Minister und Kabinettsmitglieder ließen sich anscheinend während der EM von der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums durch die Bundesrepublik und zu den Fußballspielen fliegen. Eine 500.000 Euro, damit die Regierungselite in den Rängen der Stadien ein bisschen Fußball-Action und VIP-Flair genießen konnte. Tja, und all das natürlich auf Kosten der Steuerzahler. Das sorgt für Stirnrunzeln. Der linke Gruppenchef und Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann ist besonders empört. Er sagte, Zitat, wer für 6 angebliche Dienstreisen Kosten von über 500.000 Euro verursacht, ist entweder völlig verantwortungslos oder endgültig abgehoben. Zitat Ende.
500.000 Euro musste investiert werden, damit diese Politikerinnen und Politiker in die Stadien geflogen werden.
Auch dieser Mann hier ist entsetzt.
Aus meiner Sicht ein Unding. Das geht gar nicht. Ja, die Flugbereitschaft ist eines der teuersten Verkehrsmittel, die die Bundesregierung zur Verfügung hat. Man hätte ja auch mit dem Zug fahren können, wie 1000 andere Fans auch. Deswegen ist dieser Vorgang aus meiner Sicht nicht zu den Akten zu legen. Hier muss Aufarbeitung her.
Das ist Rainer Holznagel, der Präsident des Vereins Bund der Steuerzahler Deutschland. Er hat wenig Verständnis für die vielen EM-Flüge, nicht nur aus Steuergeldgründen.
Letzten Endes auch vor dem Hintergrund des moralischen Anspruches. Man bringt ein Heizungsgesetz auf den Weg, man will Klimaneutralität erreichen und den Individualverkehr einschränken. Dann kann man nicht ständig die Flugbereitschaft nutzen.
Das stimmt. Denn sind wir mal ehrlich, in Deutschland besteht noch immer ein Haushaltsdefizit in Milliardenhöhe. Mit den eingenommenen Steuern muss also wirklich besser gehaushaltet werden. Das betonte selbst Lindner bei der Pressekonferenz im Mai.
Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt und uns davon befreit, fiskalische Notwendigkeiten zu erkennen.
Naja, ob der Transport per Flugzeug zu den EM-Spielen ein Ausdruck dieser neuen Sparsamkeit ist? Wohl eher nicht. Wir sind gespannt, wie die Regierung jetzt ihre Anreise zu den Olympischen Spielen in Paris plant. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp nehmen sich heute Morgen kritisch den Bundeshaushalt 2025 vor und am Ende steht ein Besuch im Wettbüro.
Also dieser Bundesfinanzminister wird nicht noch einmal in einen verfassungswidrigen Haushalt gehen. Das ist ganz eindeutig.
Das ist jetzt eine Prognose. Ich habe noch nicht geguckt, wie die Wettmärkte drauf reagieren, aber...
Da halte ich jede Wette. Okay. Da halte ich jede Wette, Justus. Also das macht er nicht mit. Das ist ganz, ganz klar.
Anne Schwedt in New York schaut auf ein geplatztes Google-Projekt. Ein berühmter Restaurant-Tester kündigt aus guten Gründen seinen Job und ein berühmter Rapper bekommt einen besonders ehrenvollen Job. Wir haben ja eben schon über den unerwarteten kleinen Geldregen für Christian Lindner gesprochen. Den kann er tatsächlich aber auch gut gebrauchen. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der gerade in allerletzter Sekunde vor der parlamentarischen Sommerpause in trockene Tücher gebracht wurde, weist noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro auf. Thema für unsere Chefökonomen bei The Pioneer, Lars Feld und Justus Haukapp. Die beiden Professoren besprechen in der aktuellen Folge ihres Ökonomie-Briefings Feld und Haukapp zusammen mit meiner Podcast-Kollegin Josie Müller angebliche Tricksereien und Taschenspielertricks. Hier ein Ausschnitt.
Also Haushaltsbeschluss des Kabinetts. Es sind knapp 481 Milliarden Euro für 2025 vorgesehen mit 44 Milliarden Neuverschuldung. Das ist, auch wenn es nicht so klingt, im Rahmen der Schuldenbremse. Drin sind Investitionsausgaben in Höhe von 78 Milliarden Euro. Ein Maßnahmenpaket zur Wachstumsförderung. Offen sind noch 17 Milliarden Euro. Herr Feld, Sie sprachen eben von Vibes. Frage an Sie beide. Welche hat der Beschluss denn bei Ihnen ausgelöst? Nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit in Ihre Welt.
Also Habemus Haushalt war ja die Nachricht, die da vor kurzem kam. Aber ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sollten mich aus diesem Podcast kennen als einen nüchternen Menschen. Das heißt, ich habe die großen Sorgen, dass die Koalition an diesem Haushalt zerbrechen würde, eigentlich schon lange nicht mehr geteilt. Bin davon ausgegangen, dass sie sich irgendwie zusammenraufen werden. Darf dann auf der anderen Seite auch schon gleich im Ausblick sagen, das ist noch nicht vorbei, das muss erstmal durch den Bundestag, da gibt es ein Haushaltsbegleitgesetz in verschiedenen Funktionen, in verschiedenen Dimensionen werden andere Gesetze verändert werden müssen, um insbesondere auch dieses Wettbewerbspaket unterzubringen. Also insofern bin ich auf der einen Seite weder absolut erleichtert und beruhigt, weil ich vorher nicht diese großen Sorgen hatte, und auf der anderen Seite bin ich auch noch nicht so zuversichtlich, dass das schon das Ende der Diskussion über den Haushalt in diesem Jahr wäre.
Die Kuh ist erstmal vom Eis, aber die Betonung liegt auf erstmal. Es gibt die politischen Risiken, das parlamentarische Verfahren, da sind noch längst nicht alle zufrieden mit dem, was herausgekommen ist. Und es gibt natürlich auch rechtliche Unsicherheiten in gewissem Umfang. Es gibt diesen pauschalen Ansatz, dass 17 Milliarden noch irgendwo herkommen sollen. Es gibt noch Überlegungen, dass bestimmte Infrastrukturinvestitionen bei der Bahn oder so kreditfinanziert werden sollen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher, sozusagen, ob das so gelingen wird. Also von daher sind da noch ein paar Dinge, die wackelig sind, sage ich mal so. Ansonsten gefällt mir aber der Haushalt insgesamt ganz gut, muss ich sagen. Diese Kritik, die jetzt von manchen kommt, dass man hätte das noch viel mehr aufblasen sollen. Ich weiß nicht, noch in ganz viel mehr Dinge überall noch viel mehr Geld reinpumpen müssen. Die teile ich jetzt nicht. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass das erstmal kein Sparhaushalt ist, aber einer mit Augenmaß.
Aber wenn man mal so durch die Schlagzeilen nach dem Kabinettsbeschluss scrollt, ist einer der meistgenannten Begriffe Tricks. Es geht da um diese 17 Milliarden, um Verpflichtungsermächtigungen, also Ausgaben, die über ein Haushaltsjahr hinausgehen und ein Thema für die nächste Regierung werden. Da ist zu lesen, Bundeshaushalt 2025, Tricks und Luftbuchungen. Finanzminister Christian Lindner und seine Tricks, und die NZZ schreibt von Tricks der deutschen Regierung. Herr Feld, wie würden Sie es denn nennen?
17 Milliarden, das wird im Moment ausgewiesen als globale Minderausgabe, also GMA. Das ist aber zu einem nennenswerten Teil schon das, was man mit Darlehen und Ähnlichem sowohl mit der Autobahn GmbH als auch vor allen Dingen mit der Bahn lösen möchte. Es gibt auch noch einmal einen Punkt bei der KfW. Da stecken außerdem noch drin, und insofern ist wirklich aus diesem Haushalt alles Mögliche so an früheren Reserven rausgeholt worden, dass auch die Zuweisungen an die EU immer wieder niedriger ausgefallen sind in den vergangenen Jahren. Und das preist man jetzt schon ex ante ein und wartet nicht erst ab, bis das im kommenden Jahr passiert. Das ist also schon mit drin. Und dann bleiben trotzdem immer noch 8 Milliarden, die tatsächliche globale Minderausgabe sind. Was ist das, eine globale Minderausgabe? Das ist das, was an Mitteln nicht genutzt wird. Man kann ganz global sagen, dass dort, wo Investitionstätigkeit existiert, häufig solche Reste übrig bleiben. Ja, weil wir ja die ganzen Mittel für Investitionen gar nicht auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das schon seit Jahren. Also je höher der Investitionsbetrag ist, und das ist ja ein Bundeshaushalt, der sozusagen prozentual, aber auch natürlich absolut, das ist einfacher, Rekordausgaben für Investitionen bereithält. Also insofern auch die globalen Minderausgaben sind kein Trick. Und ein Knackpunkt sind eben die Darlehensgewährung an Bahn und an die Autobahn GmbH. Da wird sich die Frage zu stellen sein, ist das zusätzlich zu den Beträgen, die sowieso fließen sollten? Was passiert eigentlich mit der Zweckbindung der Lkw-Maut? Wird die dann voll für die Autobahn GmbH oder eben teilweise auch für die Schiene? Oder ersetzt man einen Teil dieser Zuweisungen durch dieses Darlehen? Das ist zu klären. Man muss auch die Frage stellen, was passiert bei der KfW? Da sind ja ganz bestimmte Kreditmöglichkeiten nicht genutzt, die aus der Notlage der Covid-Zeit noch stammen. Da wird sich auch nochmal eine verfassungsrechtliche Frage stellen, ob da irgendetwas genutzt werden kann. Also es sind eine Reihe noch von schwierigen Themen, bei denen einerseits rechtliche Fragen zu klären sind, andererseits zu klären ist das ökonomisch vernünftig? Und drittens zu klären ist das einfach nur eine Umgehung der Schuldenbremse? Also all diese Themen werden jetzt schon über den Sommer zu diskutieren sein und dann eben auch in den weiteren Haushaltsberatungen zu berücksichtigen sein.
Ich meine, da muss man da auch die Opposition und andere verstehen, auch die Medienlandschaft, glaube ich, weil das Vertrauen in das, was rechtmäßig ist, hat natürlich so ein bisschen gelitten, auch durch die Urteile aus Karlsruhe, dass man sagt, naja, da hat man auch gesagt, nee, das sind keine Tricks, das können wir alles machen mit dem Klimafonds. Ja, und hinterher kam raus, nee, das könnt ihr doch nicht machen. Ja.
Aber ich kann auch sagen, diese zusätzlichen Maßnahmen, die hier in Form von Darlehen und Nutzung von KfW-Resten und Ähnlichem diskutiert worden sind und die jetzt im Moment noch in diesem Haushaltsentwurf ja drinne sind, die werden nur umgesetzt, wenn das verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Also dieser Bundesfinanzminister wird nicht noch einmal in einen verfassungswidrigen Haushalt gehen. Das ist ganz eindeutig.
Das ist jetzt eine Prognose. Ich habe noch nicht geguckt, wie die Wettmärkte drauf reagieren, aber
da halte ich jede Wette. Okay. Da halte ich jede Wette, Justus. Also das macht er nicht mit. Das ist ganz, ganz klar.
Ja. Okay.
Insgesamt ist das BMF bei dieser Frage auch etwas zurückhaltend, weil sie natürlich auch sehen, dass nicht nur die Vorwürfe kommen, sondern dass es dann wirklich auch materiell so wäre.
Ja, es wäre auch peinlich. Also es kann jetzt nicht einfach jeder Haushalt abgeräumt werden.
Das war, wie gesagt, nur ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge von Feld und Haukapp, unserem Pioneer Ökonomie Briefing. Hier trifft höchster wirtschaftlicher Sachverstand kritisch auf Realpolitik. Den Link zur kompletten Folge finden Sie natürlich ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat ausgerechnet Google mal nicht bekommen, was es will. Was da los ist, das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, und zwar wollte Google die Cloud-Sicherheitsfirma Wiz in einem 32 Milliarden Dollar Deal übernehmen. Das wäre die größte Übernahme von Google jemals gewesen und auch der doppelte Preis von dem, was Wiz bei der letzten Finanzierungsrunde gekostet hatte oder zumindest bewertet wurde. Wiz hat sich jetzt aber aus dem Deal zurückgezogen und will stattdessen eigenständig an die Börse gehen. Von Wiz hieß es, es sei nicht einfach gewesen, zu so einem Angebot Nein zu sagen. Von Insidern heißt es aber, es hätte Investoren Bedenken gegeben. Wiz wurde ja erst in 2020 gegründet und erreichte nach anderthalb Jahren schon 100 Millionen an jährlichem Umsatz. Für Google wäre es ein Mega-Deal gewesen, um sich auch von der Konkurrenz Microsoft und Amazon in dem Bereich abzugrenzen. Unabhängig davon gab es gestern auch noch die Quartalszahlen von Alphabet, also dem Mutterkonzern von Google. Die fielen echt gut aus, vor allem im Werbegeschäft. Die Anzeigenerlöse stiegen um 11%. Insgesamt gab es einen Umsatzplus von 14%. Unterm Strich stand ein Gewinnplus von fast 29%. Trotzdem sind Analysten skeptisch wegen der wachsenden Konkurrenz durch KI, die möglicherweise klassische Suchmaschinen wie Google irgendwann ablösen könnten. Die Anleger reagierten nachbörslich mit einem Aktienminus von 2%.
Und dann, Anne, wurden noch die Zahlen von Tesla mit großer Spannung erwartet. Elon Musk hält die Anleger ja aus vielen Gründen in Atem. Wie läuft es bei Tesla?
Da gab es das zweite Quartal in Folge einen deutlichen Gewinnrückgang von 45%. Der Umsatz stieg um 2%. Das lag er vor allem an dem wachsenden Geschäft mit Energie- und Stromspeichern, das sich fast verdoppelte. Im Autogeschäft fielen die Umsätze um 7%. Tesla hat weiterhin mit einer rückgängigen Nachfrage zu kämpfen und einer starken Konkurrenz aus China. Elon Musk will ja bald ein Robotaxi vorstellen, aber wann das auf die Straßen kommen soll, ist völlig unklar. Unklar ist auch, wann und ob es ein günstiges Tesla-Modell geben wird. Die Tesla-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um zeitweise 8%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die armen, armen Restaurant-Tester dieser Welt so ein schweres Leben haben. Der Tester der New York Times, Pete Wells, kann nicht mehr. Er hängt nach 12 Jahren seinen Traumjob an den Nagel. Dabei denkt man doch, dass dieser Job der Himmel auf Erden ist. Man schlemmt in den besten Restaurants, man führt ein Leben wie die lustige Gourmet-Ratte im Disney-Film Ratatouille, die auch gerne ins Restaurant geht.
Ich denke nicht, dass es jemals so weit gekommen wäre, doch wir leben nun mal in Paris. Und hier ist es so einfach, gutes Essen zu finden.
Die Ratte wird aber nicht gerne gesehen vom Restaurantpersonal. Aber als Tester für eine weltberühmte Zeitung, da wird man doch von den Küchenchefs umworben. Was ist also das Problem, wenn man Tag ein, Tag aus beruflich in den besten Restaurants von New York City die alleredelsten Speisen serviert bekommt, 5 Tage die Woche, jahrelang? Genau das ist das Problem. Es ist das viele Essen. Bei Pete Wells kam der Moment des Umdenkens, so schreibt er in der New York Times, bei einem Arztbesuch. Zitat: Mein Cholesterinspiegel, mein Blutzucker und mein Bluthochdruck waren schlechter, als ich selbst in meinen schlimmsten Momenten erwartet hätte. Zitat Ende. Für einen Restauranttest im Blatt besuchte Wells 3-mal das jeweilige Lokal und probierte insgesamt 36 Speisen. So machte er sich ein rundes Bild und über die Jahre einen runden Bauch. Jetzt zog er die Reißleine. Der Mann hört auf, der Gesundheit zuliebe. Pete Wells freut sich auf seine Zukunft in anderen Ressorts der New York Times. Nur dann zu essen, wenn er auch wirklich Hunger hat, das wird für ihn ein befreiendes Erlebnis sein.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass einer der berühmtesten Rapper der Welt die olympische Fackel durch Paris tragen wird, bevor jetzt am Wochenende die Spiele starten. 1, 2, 3 Snoop Dogg ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Hip-Hop. Früher erzählte er in seinen Songs vom rauen Gangsterleben in Los Angeles. Aber der Mann hat sich immer wieder neu erfunden und sich gemausert zum Gute-Laune-Allround-Entertainer mit viel Humor. Man sieht ihn in lustigen Sketchen im US-Fernsehen und er kommentiert witzig Sportevents wie hier ein Reitwettbewerb, natürlich im coolen Snoop-Slang.
By the way, look at that horse. Did you own a horse crip walking, cuz? You see that? On the set. That's gangsterism up.
Er macht Werbung für rauchlose Öfen, Kleidung und Fastfood-Ketten und jetzt trägt er eben am Freitag die olympische Fackel durch Paris, zumindest ein Stück weit, zusammen mit anderen Promis wie dem Model Leticia Casta. Auf X zeigt der 52-jährige Snoop Dogg ein launiges Video, wie er mit seiner kleinen Enkelin französische Vokabeln paukt, zum Beispiel Eiscreme oder Eiffelturm.
The word is ice cream. I think how you say it, cream le eye.
Glass.
Glass. Glass. How do I say Eiffel Tower? Tour Eiffel. Tour Eiffel.
Zwischen Spitzensportlern aus aller Welt, ein Rapper aus Kalifornien, warum nicht? Das ist doch das olympische Motto. Dabei sein ist alles. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen früh hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
don't lose it. This new Snoop shit, come on baby boo, you got to get into it. Grown fool with the player with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It. Little Cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this. But everybody know who girl that you is.
Beautiful.